gehst du damit um? Was kannst du uns mitgeben, die vielleicht auch damit hadern, zu sagen, ich bin hilflos, aber ich möchte auch alles.
Aber jeder hat, denke ich, so seine Go-To-Emotionen. Und das ist sicher die zu wissen, so, was ist denn die Emotion, zu der ich eher neige?
Was ist denn für dich wirklich Erwachsensein?
Ja, ich glaube, 15% sind eigentlich nur in der Lage, gut Meinungsverschiedenheiten auszuhalten. Der Rest ist eher konfliktvermeidend.
Double Duty Dialogues. Hier ist der Podcast für erfolgreiche Mütter zu Hause, im Beruf und darüber hinaus. Die zwei frisch gebackenen Mamis finden auf die bewegenden Fragen die richtigen Antworten, die sie gerne selbst früher gehabt hätten. Double Duty Dialogues.
Starten einfach los. Ja, wir sind hier. Hallo.
Hallo Tobias, herzlich willkommen.
Hi, vielen Dank für die Einladung.
Wir freuen uns sehr, dass du endlich da bist. Wie lange reden wir schon darüber? Seit einem unserer Babytreffs letzten Jahres.
Ja, genau. Wir hatten den letzten Babytreff im Dezember mit den beiden Brandstätters, also Stefanie und Nikolaus, die ja unsere Weihnachtssession gehostet haben beim Babytreff. Und wir haben schon über dein Buch gesprochen, wir haben es angeteasert und wir haben auch gesagt, wir wollen dich unbedingt bald gewinnen, auch bei unseren Mikros zu sitzen. Und heute ist der Tag gekommen.
Genau, wir haben es geschafft. Ich freue mich sehr. Und es gab ja auch gute Gründe, warum wir es nicht geschafft haben.
Genau, aber umso aufgeregter bin ich jetzt. Ich bin ja ein großer, habe ich eh schon im Vorfeld gesagt, großer Fan vom inneren Kind. Wir werden gleich erklären, was das genau bedeutet und warum du nicht damit beschäftigt hast und wie man das auf das Erwachsenenalter übertragen kann.
Weil sie ist quasi ein Fan von sich selbst. Jetzt hat sie so viel Arbeit in sich selbst geleistet, dass sie jetzt mit sich auch Frieden geschlossen hast. Aber wie siehst du das, Tobias? Was bewegt dich an der Arbeit am inneren Kind? Und es geht ja bei dir noch sehr, sehr viel weiter, was ich an deinem Buch wirklich bewundernswert gefunden habe.
Genau, super. Ja, ich wollte da jetzt nichts sagen, weil ich im das Buch geht gar nicht so sehr ums innere Kind eigentlich, sondern eher so die Frage, weil es ja ganz viel Beschäftigung gibt mit dem inneren Kind, also so diese verletzten Anteile oder die schwierigen Erfahrungen, die wir gemacht haben, als so Muster, die sich ja dann immer wieder wiederholen oder die Emotionen, die wir halt von früher kennen. Und dass da schon auch vielleicht eine Überbeschäftigung in den letzten Jahren stattgefunden hat. Also ich glaube, das Buch so Das Kind in dir muss Heimat finden von Stefan Stahl, total wichtig, hat ganz vielen Leuten irgendwie auch dann Zugang zu dem Thema vermittelt. Und die andere Sache ist aber, was heißt denn eigentlich dann Erwachsensein? Also jetzt haben viele dann ihr inneres Kind geheilt, nur was kommt dann? Und manchmal vielleicht auch so ein zu sehr um dieses innere Kind drehen. Ich beschäftige mich schon natürlich auch damit in dem Buch, weil wir sind ja nichts ohne unsere Prägungen. Und manchmal kann es auch heißen, ich kann es gar nicht heilen. Ja, also auch die Frage, muss es immer geheilt werden? Oder geht es eigentlich darum, auch einfach Sachen anzuerkennen, dass die so waren? Und ich kann jetzt vielleicht gar nicht so viel verändern. Und Erwachsensein heißt ja auch dafür, Verantwortung zu übernehmen. Und manchmal ist so auch meine Erfahrung gewesen, dass dieses innere Kind auch so ein bisschen als Verantwortungs-, also wieder eigentlich Träger von Verantwortung wird, die es nicht tragen sollte. Also wenn ich vielleicht dann auch für manche Sachen keine Verantwortung übernehmen möchte und dann es auch schon erlebt habe, sozusagen, ja, das ist halt, weil mein inneres Kind.
Ja.
Und die Frage muss ja lauten, ja, okay, das ist da und was mache ich jetzt?
Sehr spannend, weil man schiebt ja, so wie du sagst, dann einiges halt Ungemütliches wird immer woanders hin verlagert, womit man sich vielleicht nicht so auseinandersetzen möchte. Und das ist eine gute Entschuldigung, dass es da ist, aber man sich nicht so damit beschäftigen muss. Erzähl uns doch mal, bevor wir da hineinstarten, was dein Hintergrund ist und warum du dich mit dem Thema Erwachsenwerden beschäftigt hast. Woher kommt das?
Ja, gerne. Also ich habe Psychologie studiert in Wien. Man hört, ich komme aus Deutschland. Ich bin aber nicht zum Studium nach Österreich-Gliformann. Ich bin zufällig hängen geblieben, weil ich jemanden aus Wien kennengelernt habe. Und dann habe ich hier viele Freunde gefunden und bin zufällig auf das Thema Psychologie gestoßen und habe eben dann in Wien Psychologie studiert. Habe dann einen Abstecher während des Studiums so in die Wirtschaft gemacht. Also war bei einer Unternehmensberatung oder zwei Unternehmensberatungen für Praktikum. Und dann auch noch, also beide im Ausland und dann noch eine Personalabteilung und bin zurückgekommen und habe gesagt, boah, nie wieder Wirtschaft, weil das irgendwie nicht so eine interessante Erfahrung, oder war eine interessante Erfahrung, aber war so, dass ich mir gedacht habe, das so möchte ich das eigentlich nicht.
Ja.
Hab mich dann mehr auf die klinische fokussiert, habe dann nach dem Studium oder schon auch während des Studiums so ein bisschen als Assistent mitgearbeitet Und nach dem Studium bin ich irgendwie so nahtlos irgendwie in die Wissenschaft reingerutscht und habe mich lange dann mit dem Thema Psychotraumatologie auseinandergesetzt, also eben den Folgen von schlimmen Erfahrungen, traumatischen Erfahrungen in der Kindheit und Jugend. Ich habe mitgearbeitet in Projekten von der Brigitte Loiger-Schuster, die sich so mit Kriegskinderfolgen auseinandergesetzt hat. Also wie geht es heute den vor 1945 Geborenen? Dann haben wir uns dann hat sie eine Studie durchgeführt, katholische Kirche, eben die Folgen des Missbrauchs der Gewalt. Ja. Und dann habe ich dann noch im Projekt mitgearbeitet, eben die Folgen der institutionellen Gewalt in den Einrichtungen der Wiener Jugendwohlfahrt, also der Heime, Wienerberg, diese ganzen grauenhaften Dinge, die dann ans Licht gekommen sind.
Sehr schwere Themen.
Ja. Und das auch vor dem Hintergrund, weil mich dann schon auch Achtsamkeit interessiert. Ja. Mir war immer klar, ich möchte eigentlich dann therapeutisch arbeiten.
Ja.
Habe aber witzigerweise trotzdem immer so ein bisschen arbeitspsychologisch, organisationspsychologisch gearbeitet.
Wir haben einen sehr ähnlichen Lebenslauf.
Ja, genau. Und dann hat sich es aber ergeben, ich habe dann ein Praktikum gemacht für die klinische Ausbildung. Und das Problem damals, es war super schön, es war ein spannendes Praktikum, aber das Problem damals war, die Ausbildung war nicht gezahlt. Also ich habe Entschädigung bekommen und habe dann die Möglichkeit bekommen, ein Praktikum fortzusetzen in einer Firma, wo ich immer noch arbeite, bei der Firma IBG. Und da war es etwas mehr, sodass ich halt nicht 30 Stunden neben dem Praktikum arbeiten musste. Und da bin ich immer noch. Und so bin ich jetzt an der Schnittstelle gelandet zwischen Arbeit und Gesundheit oder auch.
Total spannend.
Genau. Und jetzt habe ich lange ausgeholt, aber das erklärt vielleicht auch ein bisschen diesen Zugang im Buch. Ich habe 13 Jahre Erfahrung als Organisationspsychologe. Das heißt, da hautnah miterlebt, wo in Teilen sich nicht erwachsen verhalten wird, Verantwortung weitergereicht wird. Und natürlich auf der anderen Seite als Therapeut, also ich bin Verhaltenstherapeut und ich arbeite viel mit
Wirklich?
Ja, und dann ist genau diese Kombi natürlich, dass du beide Seiten
nimmst. Lustig. Warum ich so lachen muss, ich habe Verhaltenstherapie gemacht, im Fachspezifikum habe ich dann gesagt, das geht sich nicht mehr aus, weil du gerade die Praktika angesprochen hast. Also für alle, die es nicht wissen, das ist schon sehr viel Aufwand, die Therapieausbildung. Man muss da viel unentgeltliche Arbeit auch, was Praktika betrifft, machen, bis man mal in den Status kommt, dass man damit auch ein kleines Honorar einheben kann. Aber ich musste so schmunzeln, weil du sagst, du warst in der Wirtschaft und bist da zurück in die klinische. Bei mir war es umgekehrt. Ich war zuerst im klinischen Bereich, habe mir dann die Wirtschaft ausgesucht, habe gesagt, nie wieder klinischer Bereich, aber konnte nicht loslassen und habe gesagt, Verhaltenstherapie. Und wir haben uns ja mit dem Podcast auch das Thema gesetzt, dass wir in die Organisationen schauen wollen, so wie du das machst. Und irgendwie, wenn ich dir so zuhöre und auf meinen Lebenslauf blicke, finde ich es lustig, dass du wieder in deinem Buch zwei Welten verbindest. Zwar nicht so viel das innere Kind, aber dann das Erwachsenwerden und wieder zwei Themen miteinander verheiraten willst, die ja auch in deinem Lebenslauf irgendwie so prägend sind. Also finde ich ganz, ganz spannend. Aber dir brennen 1000 Fragen auch. Ich gebe mal das Mikro ab.
Genau, und vielleicht noch als Ergänzung. Ich meine, das ist ja hauptsächlich die Lebensrealität von Erwachsenen, nicht? Der Beruf und die Familie, das Private. Also deswegen, das spiegelt sich wieder.
Und ich glaube auch einfach mal dein Buch ein bisschen vorzustellen. Es heißt, wie gesagt, auch Erwachsen, das haben wir schon erwähnt. Ich finde aber auch den Untertitel so wichtig, nämlich die Muster, Prägungen und Erwartungen aus unserer Kindheit und wie wir uns von ihnen befreien können. Und ich muss dir ehrlich sagen, mir hat das innere Kind überhaupt nicht geholfen. Also ich habe meinen Vater sehr, sehr früh verloren. Ich habe lange geglaubt, traumatisiert zu sein. Und dein Buch hat mich irgendwie davon befreit, weil es ist nicht traumatisch gewesen, jemanden quasi zu verlieren, wenn ich gut begleitet worden bin. Und das ist nämlich auch ganz schön gewesen, weil du hast nämlich auch von sicher gebunden und unsicher gebunden geschrieben in deinem Buch. Und da würde ich gerne noch ein bisschen näher einsteigen später. Ich war immer sehr sicher gebunden und ich hatte Gott sei Dank ein großes Netz an Menschen, die mich auch in dieser, ich würde mal sagen, traumatischen Erfahrung unterstützt haben. Aber ich habe jetzt eigentlich so per se in deinem Buch gelernt, dass ich eigentlich dann relativ früh erwachsen war. Weil ich habe mir dann relativ schnell für mich einen Plan gesetzt, dass dieser Schmerz nie vorbeigehen wird. Ich habe den für mich angenommen und in meinem Leben integriert und habe mir gedacht, ich löse den nicht, wann werde ich den endlich los? Ich habe in deinem Buch dann so ein Aha-Erlebnis gehabt, dass ich gesagt habe, der Schmerz kann einfach Teil von mir sein. Aber wie würdest du jetzt, wenn wir auf diese Gebundenheit blicken. Und wir haben ja auch einfach ganz, ganz viele Eltern, die uns hören, gerade in dieser Rolle der Elternschaft darauf blicken. Wie macht man es richtig, wie macht man es falsch? Vielleicht mal so eine relativ plakative Frage. Und wie würdest du sehen, wie das denn auf Kinder wirkt? Und was es beschäftigt, vielleicht auch mit meiner Historie.
Ich würde vielleicht gerne noch was vorwegnehmen, weil ich glaube, es ein wichtiger Punkt ist. Das, was du erlebt hast, würde man sehr wohl traumatisch nennen. Mhm. Und nur weil ich gut gebunden bin, macht es nicht untraumatisch. Mhm. Aber natürlich genau das, was du ansprichst, ist, wenn ich ein Trauma erlebe, und das ist auf jeden Fall ein Trauma, einen Elternteil zu verlieren, dann ist halt die Frage, wie geht mein Umfeld dann damit um? Mhm. Sind Menschen für mich da? Genau, was du sagst, sind es Bezugspersonen, die da sind? Und das bestimmt dann schon ein Stück weit auch, wie integriere ich es? Mhm. Kann ich auch die Emotionen, darf ich die ausleben? Oder wird so getan, als ob das nie passiert wäre?
Ja.
Ja. Und vielleicht da auch so diesen Begriff aus der Begleitung von Kindern, wenn ich bin kein Kinder- und Jugendtherapeut, also es ist nicht meine Spezialität. Aber da gibt es ein ganz gutes Bild, so dass man so als Erwachsener für Kinder dann eine Leuchtturmfunktion übernimmt. Das bedeutet so auch zu sagen, ich habe auch nicht alle Antworten oder das weiß ich nicht. Mhm. Und ich weiß aber vielleicht, wen wir fragen können. Und da schaue ich nach. Und da springe ich dann in dieses Gebundensein. Das heißt, ich vermittle damit ja eine Sicherheit, wenn das ist, ich bin da. Mhm. Und ich bin zuverlässig in meinen emotionalen Antworten. Und das heißt nicht, dass man keine Fehler macht. Also ich mache selber genügend Fehler und ich habe auch zwei Kinder und es gibt immer wieder Momente, wo man sich denkt, um Gottes Willen, und
jetzt habe ich sie verpusht.
Gottes Willen, ich soll es besser wissen.
Ja.
Also ich glaube, das ist gar nicht so das Ausschlaggebende, sondern das Ausschlaggebende ist, wie gehe ich dann damit um, wenn ich einen Fehler gemacht habe.
Ja.
Ich glaube, viele von uns, weil wir ja die gleiche Generation sind, erleben häufig bei ihren Eltern auch, dass, wenn die vielleicht was falsch gemacht haben in unserem Erleben, das abgestritten wird. Oder auch unser Erleben gar nicht so wahrgenommen wird. Mhm. Und das ist was, glaube ich, wo wir einen Unterschied machen können, dass wir das Erleben der Kinder sehr wohl wahrnehmen und anerkennen. Das heißt nicht, dass ich immer danach handeln muss. Das heißt auch nicht immer, dass ich bindungs- oder bedürfnisorientiert handeln muss, im Sinne von, das Kind bekommt alles, was es will. Das wäre auch ein falscher Zugang in meinen Augen.
Ja.
Aber dass ich zuverlässig da bin, dass ich auch klar Konsequenzen ausspreche, dass aber auch klar ist, was hat ein Kind nicht zu tragen. Mhm. Also, dass ich dem nicht Verantwortung umhänge, die da nicht hingehört. Zu viel Verantwortung kann auch sein, Kinder immer alles entscheiden zu lassen.
Ja.
Das ist auch teilweise zu überfordernd in einem bestimmten Alter. Mhm. Also, dann willst du das, willst du das, willst du das, willst du das.
Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass du das sagst, weil gerade das ist, wenn wir uns mit dem Thema Autonomie beschäftigen, wie viel Autonomie kann ein Kind ausleben, soll es ausleben? Wir haben auch einige Folgen dazu gemacht. Und ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, weil ich sehe mich oft dort, dass ich sage, okay, na dann entscheidet alles mein Kind. Ja. Aber Grenzen setzen ist wichtig, so wie du sagst, und ohne Grenzen geht es nicht. Aber dann denke ich mir, ja gut, bevor ich in den Kampf gehe und mir denke, wir kommen sowieso zu spät, na dann lasse ich dir das. Aber die Entscheidungen sind ja nicht immer gut. Also da, die Erfahrung, die wir mitbringen, ist ja sinnvoll. Also ich finde das super, dass du das so klar mal angesprochen hast, dass nicht 100% Verantwortung ist auch nicht richtig, egal in welche Seite.
Ja, ja. Und wenn du zwei hast, dann ist es ja nochmal, dann kannst du das auch aufgeben manchmal. Ja, weil der eine will das, die andere will das.
Die kriegen dann 50-50, ja.
Aber das Ding ist, glaube ich, eben so, dieses Grundbild, also was, wenn wir da auch über Bedürfnisorientierung und hin zu einer sicheren Bindung sprechen.
Gut, dass du es ansprichst, weil ich wollte dich jetzt genau dazu fragen, was du davon hältst. Also bedürfnis- oder bindungsorientiertes Erziehen, also wie du das siehst und wo da auch die Tücken liegen daran.
Wenn man den Begriff, glaube ich, auslegt, dass man sagt, alle Bedürfnisse gehören dazu, super. Ja. Wenn das nur heißt, ich akzeptiere alles und du kriegst alles, was du willst, wie es manchmal auch ausgelebt wird, dann ist es nicht so hilfreich in meiner Erfahrung, weil wenn man jetzt ein einfaches Modell nimmt von was sind menschliche Grundbedürfnisse, ja natürlich als erstes Bindung, Akzeptanz, Sicherheit, Geborgenheit, vollkommen klar. Ja? Das Gefühl, geliebt zu sein. Auch wenn geschimpft wird, dass klar ist, ich liebe dich. Mhm. Auch da muss man aufpassen, weil das schafft man ja auch vielleicht manchmal nicht in seinem Ausdruck, dass dann beim Gegenüber oder beim Kind ankommt, so wie der, wenn der Papa oder die Mama so mit mir, dann hat die mich überhaupt lieb, sich fragt. Ja. Aber grundsätzlich, das ist die Haltung, mit der ich gehen muss. Und dann das Zweite ist auch, dass ich Sicherheit im Sinne von Orientierung biete. Ja, wie funktioniert die Welt? Erklären vielleicht, ja, da bist du traurig. Ja. Also das ist ja alles super, wenn ich mir das anschaue von der Erziehungsform, Sprache für Emotionen zu geben. Wenn ich eine Sprache für was habe, dann kann ich ja auch damit arbeiten.
Ja, sind wir wieder bei den vielen Emotionen, die es gibt, die ich nicht benennen kann.
Genau. Unbedingt. Weil dazu auch gehört Grenzen. Ja. Dazu gehört Kontrolle im Sinne von, es geht nicht alles, weil Grenzen helfen mir auch, dass ich mich auskenne.
Und Orientierung, genau. Ja.
Und dann natürlich auch Selbstwert, ja, dass ich Anerkennung bekomme, Wertschätzung bekomme für Dinge, die ich tue, dadurch auch Kompetenz erlebe. Und das Letzte halt schon auch so was Hedonistisches, Lustgewinn, Unlustvermeidung. Ja.
Oh, ja.
Aber wenn ich jetzt nur sage, ja, super, neulich wirklich erlebt im Park, sie standen alle da, Kind geht hin, nimmt einem anderen Kind die Schaufel weg und haut sie ihm über den Kopf und geht weg.
Das war ich, oder? Mit meinem Kind? Nein, aber das kenne ich aus meinem täglichen Leben.
Nur die Reaktion der Mutter dieses Kids, weil die andere Mutter war dann so, du, nein, weil das andere war auch kleiner. Und die Reaktion der Mutter war, naja, das war ihm jetzt halt einfach ein Bedürfnis, dass er das macht. Das muss man schon, da weiß ich nicht, ob ich das
will. Ja. Ich möchte noch ergänzen, das gehört aber zum Thema Orientierung, das du erwähnt hast, Konsequenz. Also ich glaube, Kinder brauchen unbedingt Konsequenz. Das merke ich auch bei mir. Wenn die Konsequenz fehlt, dann wird das auch ausgespielt. Also man darf ja nicht vergessen, Kinder sind sehr intelligent und sie spüren alles. Und weil du das auch gesagt hast, man darf oder es geht nicht immer, dass man sagt, die Bedürfnisse kann man benennen, sondern man hat ja auch eigene Emotionen und es kommen sehr schnell, zumindest bei mir, auch die Emotionen. Zündschnur ist sehr kurz, sei es warum auch immer. Ich finde, dass es sehr wichtig ist, was du angesprochen hast und das wurde mir auch rückgemeldet, weil es mich sehr mitgenommen hat, dass ich meinen Sohn durchaus öfter anschreie, ja, weil ich einfach eine so kurze Zündschnur habe, viel alleine bin, dann schreit das kleine Baby, dieses Geschrei macht mich schon ganz nervös, dann will das andere Kind was und er kriegt es ab, weil es was arm ist, weil ich kann es ihr nicht abgeben, weil sie versteht es eh nicht. Und ich habe ein wahnsinnig schlechtes Gewissen dann, ja. Und ich denke drüber nach und denke mir, okay, was kann ich jetzt machen, dass er weiß, dass das nicht seine Person ist, die ich ablehne, sondern nur das, was gerade passiert ist und was das mit mir zu tun hat. Am Ende des Tages ist es so weit, dass mein Sohn mir sagt, Mami, sei nicht immer so gemein zu mir. Was mich total trifft, auf der anderen Seite hat mir jemand gesagt, es ist doch schön, dass du ein Umfeld geschaffen hast, wo dein Kind dir das rückmelden kann, dass das nicht okay ist. Ja, weil ich mir denke, okay, ja, weil ich komme oder meine Eltern kommen aus einer Erziehung, wo das nicht erlaubt war, wo man Ehrfurcht hatte, wo man Überrespekt vor den Eltern hatte und denen konntest du nicht sagen, warum bist du so gemein, weil sonst gab es eine gewisse andere Strafe, die heute Gott sei Dank nicht mehr, also zumindest bei uns, nicht mehr so verbreitet ist. Aber ich finde das irrsinnig schwierig. Also ich nehme mir schon einmal mit, man kann es nicht richtig machen.
Ja, also ich seh mich da auch, ja, wo man sich denkt, alles super vorbereitet, alles gut und dann bricht das Chaos los. Ja. Und ich erlebe mich auch in Momenten, wo ich dann manchmal zu laut bin oder nicht gut reagiere. Und dann kommen die Schuldgefühle vielleicht auch da zurecht, ja. Ich glaube, was wichtig ist, sich wahrscheinlich vorzunehmen, es anders zu machen. Ich glaube, was wichtig ist, wenn ich dann dem Kind sage, oder das Kind auch in einem Alter ist und sagt, ich will das nicht, ja, dass ich dann auch das versuche, das zu respektieren, dass ich mein Verhalten anpasse, weil dann zeige ich ja dem Kind auch damit, ich nehme das ernst, was du brauchst. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Rückmeldung. Und ja, wir können alle wunderbar über die Theorie des guten Elternseins sprechen. Man soll nicht laut werden, man soll das nicht. Dann kenne ich auch Eltern, die versuchen das. Und wenn ich mir die anschaue, diese sozusagen weichgespülte Stimme und spürbar dahinter die Aggression, dann habe ich einen Double Bind.
Ja, ja, und das verstehen Kinder vielleicht manchmal noch weniger.
Ja. Natürlich darf ich nicht so schreien, dass das Kind einen absoluten Schockzustand kriegt oder irgendwas. Nur, dass es mal laut wird, ist auch okay und verständlich. Wenn ich mir dann vornehme, dass ich es vielleicht doch bitte reduziere.
Ja.
Ich finde es schwierig, dann die Aussage zu treffen, so bin ich halt. Also,
ja.
ich denke mir auch, ja, leider, ich bin so. Nur das heißt nicht, dass es in Stein gemeißelt ist.
Ja.
Und dass ich Verantwortung dafür übernehme und versuche, es zu verändern. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Nur, man kann nicht alles richtig machen. Ich meine, ihr kennt sicher jetzt Bajul, wenn ihr, aber der auch gesagt hat, jo, zwei gute Eltern machen 20 Fehler am Tag. Ja. Und auch die besten Eltern können nicht alles richtig machen. Und ich glaube, den Druck, den man sich da auch aufbaut, der trägt dann ja noch mehr dazu bei.
Und ich glaube auch, das sprichst du in deinem Buch an, wenn ich mich richtig erinnere. Bitte korrigiere mich, wenn du es anders ausdrücken wolltest. Bei mir ist es so hängen geblieben, dass man auch immer wieder neu reifen darf. Also ich glaube auch ganz klar, dass das Erwachsenwerden auch dazugehört, dass man sich immer wieder spiegelt, okay, das war jetzt irgendwo eine Abzweigung, sei es jetzt, man schreit oder man ist irgendwie überreizt. Bei mir ist es oft der Arbeitsstress, den ich mit nach Hause nehme, womit mein Kind gar nichts zu tun hat. Aber ich dann einfach merke, dass ich immer wieder dann laut stöhne oder atmen beginne. Oder das sind dann für mich so die Warnzeichen, jetzt könnte irgendetwas triggern, wo er gar nichts dafür kann. Da sollte ich mir dann wirklich die Zeit nehmen und vielleicht jetzt nicht die Oberaktivität starten, sondern einfach mal gemütlich zu Hause zu bleiben und in Ruhe zu spielen, um selber auch wieder in die Regulation zu kommen. Wie siehst du dieses immer wieder Neureifen aus der Perspektive des Elterndaseins und wie wichtig ist es, auf frühkindliche Entwicklungsschritte einzugehen, weil wir regulieren uns ja gleichzeitig, während wir versuchen, ein kleines Lebewesen zu regulieren. Ich finde, das ist immer ein bisschen ein schwieriger Tanz, weil wir, wie du es vorher angesprochen hast, aus einer Generation kommen, die doch noch ein bisschen anders erzogen wurde. Und wir wissen jetzt auch einfach so verdammt viel. Also das heißt, die Vorbereitungszeit und die Nachbereitungszeit werden halt auch immer intensiver.
Das Problem ist, glaube ich, ich habe an mir Seiten kennengelernt mit Kindern, wo ich gedacht habe, um Gottes Willen.
Ja. Beruhigt jetzt alle Hörerinnen und Hörer.
Ja, weil ich glaube, man kann das ja, das wäre ja gelogen, wenn ich das nicht sage.
Ja. Ja.
Ich brauche mich ja nicht hinsetzen und sagen, ich bin total zen.
Ja.
Aber das Spannende ist, ich hab meditiert jahrelang, ja, total in meiner Mitte gewesen, ja, Selbstmitgefühl. Und das ist immer noch wichtig, meditieren, das ist momentan in den Hintergrund gerückt, weil ich nicht mehr so viel Zeit habe. Aber jahrelang dann jeden Tag meditiert, mehrfach Ding, ja, Sport gemacht, alles und das war alles weg. Ja. Das heißt so, meine Säulen, die mich irgendwo ruhig gehalten haben, die sind Gott sei Dank noch im Hintergrund da und kommen jetzt auch wieder. Die waren einmal weg. Das heißt so, meine Kompensationsmuster, wie ich mit Sachen umgehe, die waren irgendwie nicht mehr verfügbar. Und dann habe ich kennengelernt, dass eben dieses Thema mit Hilflosigkeit umzugehen, da bin ich einfach ganz schwer damit zurechtgekommen. Also ich habe auch gemerkt, genau diese Situationen, auch wenn man zwei hat, ja, du musst hin. Und das geht einfach nicht. Und dann diese Hilflosigkeit auszuhalten. Und da ist diese Reifung, ja, immer wieder, wie gehe ich jetzt zukünftig vielleicht damit um, ja? Oder ich merke, da habe ich auch bemerkt, da verhalte ich mich nicht richtig. Oder die Frage sich zu stellen, wie wird sich das denn für mich anfühlen, wenn jemand so mit mir spricht? Das ist, glaube ich, so, dass das was so zentral im Umgang ist. Dann auch mit den Kindern und auch mit sich selber ist. Ja. Und dann kommt aber der Punkt, wir wissen unglaublich viel. Nur das Problem ist, wir haben halt keine Zeit, dieses ganze Wissen anzuwenden, weil was ist die Realität? Ja, wunderbar, früher habe ich vielleicht mehr Zeit gehabt. Da war, ich propagiere das nicht, bitte, um Gottes Willen, aber da war die Rollenaufteilung klar. Ja, eine in dem Fall, ja, die ist zu Hause geblieben, hat die Kinder übernommen, hat sich um das gekümmert, das war die Hauptaufgabe.
Ja.
Und heute sollen wir, und das gilt für beide Geschlechter, aber natürlich viel mehr für Frauen, immer noch leider, sollen wir erfolgreich sein, wir sollen tolle Liebhaberinnen, Liebhaber sein, wir sollen Freunde sein, wir sollen sozial engagiert sein, Business aufbauen, hustlen und Karriere machen und super Eltern sein. Na, da kriegt man ja schon einen Burnout vom Zuhören. So. Also das ist zu viel. Da ja. Kann ich ja nur überfordert sein. Und wie soll ich denn dann das alles noch richtig machen? Ich habe ehrlich gesagt ganz bewusst keine Bücher gelesen, weil ich genau gewusst habe.
Also man kann es eh nur falsch machen.
Ich habe dann gedacht, ich weiß gar nicht, was soll ich denn jetzt alles sehen?
Ja.
Und habe versucht, mich irgendwie auf das, was ich weiß, halt darauf zu vertrauen, zu schauen, wir machen es Freunde.
Ja.
Was passt für uns, was passt nicht für uns? Natürlich dann schon auch mal nachgelesen oder geschaut. Mhm. Aber dieser Stress, eben bevor das Kind da überhaupt auf der Welt ist, schon 5 Bücher gelesen,
ja.
Das überfordert.
Ja, also ich gehöre sicher zu den Menschen, die sich wahnsinnig viel Druck gemacht haben, davor wirklich viel an Wissen zu akquirieren. Ist auch einfach mein Naturell. Ich lese gerne etwas, schaue dann, wie ich mir quasi so den Fahrplan mache. Und ich habe das dann eigentlich alles, und da beruhige ich vielleicht die Hörerinnen und Hörer, alles über Bord geworfen, weil es einfach nicht exekutierbar war bis zu einem gewissen Grad. Und ich habe dann diese Situation gehabt, dass mein Sohn eine Zeit lang wirklich überhaupt nicht in den Autositz wollte. Und das ist halt, wenn du ein bisschen außerhalb der Stadt wohnst, keine Option. Also wenn du ausweichen kannst, klar. Und ich habe dann einfach irgendwann einmal gesagt, du, die Mami bereitet dich jetzt vor, wir müssen in den Autositz, und die Mami macht die Regeln. Und plötzlich saß er drinnen und ich habe mir so gedacht, ja, manchmal ist es so klar, dass man durchgreifen muss, ist mir so wie die Schuppen vor den Augen gefallen, und diese Regel wende ich jetzt immer mal wieder an. Und es hat mich quasi in diese Erwachsenenposition gebracht und weg von diesem ganzen bindungsorientierten, bedürfnisorientierten, ich nenne es jetzt Tralala, ein bisschen despektierlich, weil ich mir gedacht habe, es ist auch einfach mal gut zu sagen, ich bin die Erwachsene, und da sind wir wieder bei dem Buch, und ich weiß, wie es jetzt für uns am besten ist, von A nach B zu kommen, und Punkt. Und das hat dann gepasst. Und einen anderen Punkt, der mir total wichtig ist, ist, du hast auch angesprochen, dass Väter quasi erstmals oder in einer neuen Generation in dieser Rolle sind. Wie glaubst du, ist da die Lernkurve, und wie siehst du da das Erwachsenwerden? Weil ich sehe doch auch im Freundeskreis, dass Männer dann immer wieder in diese, sagen wir mal, Nebenrolle zurückfallen, auch wenn sie es vielleicht gerne anders leben wollen würden. Und ich glaube schon, dass es auch mit dem Erwachsenwerden der eigenen Person zu tun hat, nämlich auf beiden Seiten. Die Frau, die sich da nichts wegnehmen lassen will, und der Mann, der vielleicht dann auch sagt, na gut, wenn du es eh besser kannst, dann ziehe ich mich zurück. Zumindest bekomme ich viele Streitigkeiten im Freundeskreis so mit, die sich in diesem Wirbelsturm abspielen.
Ja, es ist, boah, also, ich meine, ich muss auch bei manchen Sachen sagen, da bin ich kein Experte, ja. Ich kenne das auch. Ich denke, das ist sicher einer der Gründe. Mhm. Und auf der anderen Seite muss man wahrscheinlich auch ehrlich sagen, ein anderer Grund ist auch, dass wir ja auch, wenn wir jetzt zu den, sage ich, moderneren Generationen der Väter oder Männer gehören, uns manchmal ja schon auch gerne einreden, dass wir viel machen, und dann bleibt es aber dabei, dass wir es uns einreden, und in unserer Vorstellung ist das viel.
Ich glaube, mein Mann hört zu.
Ja, ich will jetzt keine Nestbeschmutzung betreiben, aber ich gehöre sicher auch damit dazu. Und das andere ist aber natürlich, wir haben, und das ist wieder Theorie und Praxis, wir haben die Realität, wenn es möglich gewesen wäre, natürlich auch zum Beispiel bei uns, ich wäre super gerne mehr zu Hause geblieben, war finanziell einfach nicht möglich. Und es gibt kein System, was das auffängt. Und in dem Fall, wenn du dann noch selbstständig und angestellt bist, da gibt's kein System dafür. Was heißt, wir können beide entscheiden zu verzichten. Okay, ist eine Möglichkeit. Mhm. Und gleichzeitig bestimmte Sachen werden von Kindern eingefordert, dass das eine Elternteil und dass das nur das andere Elternteil macht. Mhm.
Du befindest dich ja eigentlich in der Situation, in der sich die meisten unserer Hörer und Hörerinnen befinden, nämlich dass man an einen Punkt kommt, wo man sagt, man hat dann eine Familie, man ist vielleicht selbstständig und angestellt oder macht das auch in der Karenz, so wie es ja uns gegangen ist. Und gleichzeitig, also es sind einfach so viele Themen. Du hast vorher ganz, ganz viele Rollen angesprochen, die man ja im Alltag gleichzeitig hintereinander schnell abwechselnd einnimmt. Wie würdest du sagen, wie gelingt denn das, oder hast du das gemacht? Du hast so viele Interessen, du bist im Angestelltenverhältnis, im selbstständigen Verhältnis, du hast eine Familie, du hast die Kinder, du sagst Realität, Theorie, ja, ein schön und gut. Ja, aber was könntest du denn unseren Hörerinnen und Hörerinnen mitgeben, wo du sagst, so funktioniert das, ja, ohne zu sagen, man verzichtet, weil das war mein großes Thema, dass ich gesagt habe, ja, jetzt Familie und auch gerne mehr Kinder, von 4 sind wir auf 2, glaube ich, eine gute Entscheidung. Für mich zumindest, aber ich wollte keine Anteile abgeben. Ich habe einfach gesagt, der Kuchen muss größer werden und wir müssen die Stücke vielleicht kleiner schneiden, oder ich für mich, aber ich sehe nicht ein, dass ich gewisse Anteile von mir aufgebe, weil sie zu mir gehören. Und so wie du sagst, du hast bestimmte Themen wie Meditieren und Sport eine Zeit lang nicht gehabt und warst in der Hilflosigkeit und hast gelernt, das zu überbrücken, zu copen. Ja. Copen heißt bewältigen zu können durch irgendwelche Strukturen. Muster, wie gehst du damit um, was kannst du uns mitgeben, die vielleicht auch damit hadern, zu sagen, ich bin hilflos, aber ich möchte doch alles.
Also, ich glaube, wenn ich das wüsste, dann...
dann hätten wir auch nur eine Podcast-Folge gemacht, wahrscheinlich, ja. Mit der Lösung.
Und also grundsätzlich vielleicht ist wichtig, dass ich da diesen Sport und das Meditieren, das ist ja eine Ausrede gewesen.
Mhm.
Ja, das wäre sich sicher ausgegangen. Manchmal habe ich schon gemerkt, das schaffe ich jetzt irgendwie nicht, wenn die Nacht zu kurz war oder dann noch erst, das geht sich nicht aus. Aber theoretisch wäre das schon möglich gewesen. Ja. Ich glaube, das Problem ist, dass es für das, was du willst, keine Lösung gibt, weil die Lösung eigentlich genau in dem liegt, was du nicht willst. Das Problem ist, es geht nicht alles auf einmal. Und zumindest nach meinem Dafürhalten. Und wenn man sagt, alles auf einmal, dann muss man Abstriche machen. Aber dann wird natürlich auch bestimmte Sachen werden dann unbefriedigender. Der einzige Tipp vielleicht, wenn man jetzt sagt, ein Tipp, ja, ist, dass man sich wirklich mal beschäftigt damit, was sind meine Werte, was ist mir wichtig. Mhm. Und dass ich dann sage, okay, Kinder, Familie, aber auch Gesundheit und Selbstverwirklichung von mir aus. Und dann überlege ich mir, wie kann ich die dann befriedigen, wie kann ich die in einem verringerten Ausmaß jetzt mal für die nächsten Jahre zumindest erfüllen. Natürlich wird immer gesagt, ja, es geht beides, Kinderkarriere etc. Aber die Frage ist auch, will das denn jeder? Also ich finde das auch total berechtigt, wenn jemand sagt, na, ich möchte jetzt einfach da meine Zeit mit der Familie, mit den Kindern verbringen. Mhm. Ich finde es aber genauso in Ordnung, wenn dann in dem Fall eine Frau sagt, ich gehe arbeiten, er bleibt zu Hause. Mhm. Das ist dann wieder spannend, wie die Firmen damit umgehen, weil zum Beispiel ein Mann wird ja nicht beim zweiten Kind gefragt, wie schaffst du das? Mhm. Also bin ich nicht gefragt worden. Frauen werden das ja wohl gefragt.
Mhm. Absolut.
Das ist ja so dieser Irrsinn, den wir da begehen. Und ich habe keine Lösung dafür, weil ich glaube, dass die Art und Weise, wie wir unsere Leben leben, mit den Ansprüchen, die wir alle haben, das kann sich einfach nicht ausgehen.
Ja. Ich glaube, du hast jetzt gerade was sehr, sehr Wichtiges angesprochen, dass es sich immer um eine persönliche Entscheidung handelt. Und da bist du bei uns oder rennst bei uns wirklich offene Türen ein. Klar, manchmal sind die Lebensumstände auch wirklich ganz anders oder auch die Berufsebenen anders. Aber es ist und bleibt eine individuelle Entscheidung. Und da glaube ich auch, ist es ganz wichtig, wie du gesagt hast, über die Werte zu reflektieren, selber im Erwachsenensein anzukommen. Und da möchte ich dir einfach die plakative Frage stellen, was ist denn für dich wirklich Erwachsensein? Du hast es im Buch wirklich sehr, sehr gut beschrieben. Wie würdest du es jetzt den Hörerinnen und Hörern mitgeben?
Wahrscheinlich so, wie ich es im Buch geschrieben habe, weil es für mich immer noch passt, dass es einfach heißt, ich übernehme Verantwortung für mich, ich übernehme Verantwortung für meine Entscheidungen. Es heißt aber auch, unabhängig zu sein in einer bestimmten Form, sich schon bewusst zu sein, was sind denn die Anforderungen, die an mich gestellt werden. Und das Ganze auch vor dem Hintergrund der eigenen Erfahrungen reflektieren zu können, dass ich auch bemerke, was für Emotionen kommen da hoch, habe ich gelernt, damit umzugehen. Eben schiebe ich nicht die Schuld auf andere. Wenn es bei mir liegt, kann ich darüber reflektieren. Und dann kommt ja auch dieses Konzept der Weisheit damit rein. Das ist jetzt nicht von mir, sondern einfach, was beforscht wird. Und da finde ich auch, sind wichtige Aspekte drin, dass ich Perspektive übernehmen kann. Mhm. Dass ich Erfahrungen mitbringe, dass ich sehe, nicht nur meine Meinung, sondern vielleicht auch die Meinung von anderen ist richtig, dass ich Fehler eingestehen kann. Mhm. Das wäre so dieses Konglomerat, was da dazugehört. Und ich glaube, dass es einfach wichtig ist, auch dieses zu sich zu stehen am Ende des Tages und merkt, da passiert was, das passt nicht für mich. Ich entscheide mich dagegen und ich kann aber auch mit den Konsequenzen umgehen, die das dann bedeutet für mich.
Ja. Und eigentlich müssten dann ja alle in demselben Modell sein, weil wenn ich mir nur dessen klar bin und das ganze Umfeld passt nicht dazu, dann wird es auch schwierig. Und dann haben wir eben die Paarbeziehung, die da, glaube ich, einen riesen Anteil nimmt mit eben Kindererziehung. Da sind ja mehrere Personen involviert. Wir haben vorher kurz in einem Mini-Vorgespräch darüber gesprochen, dass es ja auch immer Energie und Zeit bedarf, diese Nachverfolgung quasi des Modells, das du vorstellst, auch wirklich zu leben. Wie siehst du das, wenn ich dich persönlich fragen darf, in deiner Partnerschaft und wie verhandelt man diese gegenseitigen Reifeprozesse andauernd, wenn das ja eigentlich immer überlappende Entwicklungsprozesse sind? Das finde ich wirklich schwer, das auch im Leben zu integrieren. Mhm. Wenn man gerade mal schafft, sich gute Nacht und gute Morgen zu sagen an manchen Tagen.
Also ich denke, man muss, und es endet dann wieder in der Bindung natürlich. Wie bin ich denn in meiner Partnerschaft gebunden? Ja, halte ich es auch mal aus, wenn zwei Tage so sind, wie du sagst, oder drei? Oder auch mal eine längere Zeit. Und ich aber weiß, man kann sich seiner sicher sein. Ja. Die andere Sache, ich weiß gar nicht, ob man überlappend sich entwickelt, sondern das meine ich ja auch schön, wenn man sich gemeinsam entwickelt. Und das durch Gespräche und diese Möglichkeiten dann auch weiterentwickelt. Und vor allem, das erlebe ich halt ganz viel, dass dass bei vielen Paaren ja dann die Kinder so komplett übernehmen. Also das heißt, sei es im Haushalt, dass überall Kinder sind, sei es in der Zeitplanung, dass immer alles sich sozusagen um die Organisation der Kinder dreht. Und ich glaube schon, dass es dann auch wichtig ist, dass man sich ganz bewusst Zeiten rausnimmt, wenn ich das kann. Nur gleichzeitig, auch wenn ich zum Beispiel nicht das Geld habe, um eine Babysitterin zu engagieren, ich meine, und das Spannende ist, es haben alle gestöhnt und wir haben irgendwie versucht, so ein Radl einzubauen, dass man mal irgendwie abwechselnd auf die Kinder aufpasst, einen Abend im Monat. Ja, dann hätte jeder so 3 Abende im Monat, wo man was machen kann. Und sei es nur, dass man irgendwie in Ruhe zu Hause aufräumt und mal nicht abgelenkt wird. Ja. Das hat nie funktioniert. Wenn ich dann die Möglichkeit habe, auch einen Babysitter sich zu nehmen. Teilweise habe ich mit Menschen gesprochen, die so in ihrem Tunnel drin waren, dass sie gar nicht an die Möglichkeit gedacht haben, einen Babysitter zu nehmen. Oder auch Angst hatten, dann zum Beispiel Eltern oder Schwiegereltern das Kind zu überlassen. Das ist dann wieder meins.
Ja. Und fühle ich mich sehr angesprochen.
Das ist dann auch die Entscheidung, die ich treffe. Und was halt eine Partnerschaft ja eigentlich, glaube ich, gesund ist, dieses sich an sich erinnern. Also sich immer wieder sozusagen der Bedeutung der anderen Person für das eigene Leben und für sich bewusst zu werden. Und das geht bei ganz vielen verloren.
Ja.
Weil man sich ja so ein Stück dann aufgibt auch.
Ich finde extrem spannend, was du gerade alles angesprochen hast, wie man sich da im Reifeprozess auch in der Partnerschaft zusammentut und gemeinsam reift im besten Fall. Das hört sich an, weil ich auch vorher darüber gesprochen habe, dass man ein gewisses Stadion der Reife voraussetzt. Aber nicht jeder ist vielleicht reif genug zu erkennen, wann es Reifung braucht. Weil natürlich, also ich spreche jetzt auch von mir, ich bin in der glücklichen Situation, eine Therapie gemacht zu haben. Das heißt, ich glaube, ich kann sehr gut erkennen, wann vielleicht das ein oder andere Muster bei mir durchbricht. Wenn ich das nicht so einordnen kann und vielleicht auch das Wissen gar nicht habe, dass das ein Muster ist, wo würdest du denn sagen, kann ich anfangen, damit es sozusagen auch bei mir zu Verhaltensänderungen kommt, gerade wenn ich Situationen habe, die immer wieder ausarten. Wenn ich jetzt mal ein Beispiel von vorher hernehme, dass ich mein Kind immer wieder anschreie und ich merke, dass das mit Schuldgefühlen verbunden ist, dann denke ich mir, okay, vielleicht kann ich mein Verhalten, so wie du gesagt hast, anpassen. Aber um die Frage noch einmal kurz und prägnant zu stellen, was braucht es denn überhaupt, um einen Reifeprozess zu erkennen und wie kann ich meine Muster durchbrechen?
Ich meine, das ist so ein komplexes Thema, ich glaube, das ist auch wichtig, dass diejenigen, die zuhören, irgendwie wissen, okay, das ist nicht die einzige Antwort, die hier stimmt. Ja. Also ich glaube, Reifungsprozess passiert automatisch, weil wir kommen dem nicht aus. Ja. Wir passen uns ja permanent an die Umwelt an, ob das jetzt hilfreich oder nicht hilfreich ist, das ist ja die Frage. Ein Muster heißt ja schlicht und ergreifend, es passiert mir immer wieder. Und ich glaube, die Momente, wo man dann irgendwie so merkt, okay, jetzt ist das schon wieder passiert und ich frage mich, wie bin ich denn schon wieder dahin gekommen? Das wäre eine gute, wahrscheinlich ein Erkennen eines Musters. Mhm. Wie komme ich da raus? Das ist dann wieder schwieriger. Wenn wir jetzt deine Situation nehmen, ist die Frage, ja, ist das das Muster, mit sozusagen Schreien einfach auf diese Hilflosigkeit zu reagieren. Man muss die Frage stellen, ist das dann immer ein Muster oder ist es einfach eine Reaktion in dem Moment, die jetzt gar nicht so irgendwie eine große Geschichte hat? Aber wenn sie eine Geschichte hat, dann ist nicht das Schuldgefühl das Spannende, vielleicht im ersten Moment, weil das ist ja eine passende Emotion, weil du hast dich ja falsch verhalten, ja, in Anführungszeichen, und deswegen Schuldgefühl. Aber die Frage ist wahrscheinlich, was spannender ist, was hat denn das Schreien ausgelöst? Und das bedeutet, da kommt ja ein Ärger, aber der Ärger ist nicht das Problem, sondern eigentlich die Hilflosigkeit, auf die mit Ärger reagiert wird. Und das heißt, da kann ich mal hinschauen, ob ich das jetzt ganz alleine schaffe, wenn es wirklich tief verwurzelt ist. Weiß ich nicht, das kommt darauf an, wie stark Verletzungen sind, weil meistens ja da Hilflosigkeitssituationen aus früheren Erfahrungen, aus der Kindheit meistens drinnen hängen. Und ich dann anfange zu schreien, weil so ich einfach hilflos war und jetzt mich wieder so fühle. Und das ist jetzt meine Antwort. Wenn das Schuldgefühl dann anhält und ich fühle mich ganz mies und dann kommen noch andere Sachen dazu, dann wird es auch ein altes Gefühl sein, weil mir vermittelt wurde, wenn du was falsch gemacht hast, dann hast du dich so zu fühlen.
Ja.
Und dann muss ich mal vielleicht auch die Frage stellen, das ist ja auch dieses Thema Selbstfreundlichkeit. Ist es mir möglich, weil ich, auch wenn ich da jetzt was falsch gemacht habe, trotzdem freundlich mit mir umzugehen und zu verstehen, wie mir das passiert ist. Und wenn ich das aber nicht tue, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich es wiederhole, recht hoch. Wenn ich aber merke, wow, hey, da war ich jetzt echt richtig einfach überfordert, das war mir zu viel.
Ja.
Und das war eine schwierige Erfahrung und unter Umständen da weniger hart zu sich zu sein, dann ist es das nächste Mal wahrscheinlich leichter, dem auszukommen.
Ja, da möchte ich jetzt noch für alle, die zuhören, ergänzen. Ich hatte Gott sei Dank die Möglichkeit, mein inneres Kind 3 Jahre lang zu begleiten und vielleicht Situationen aufzulösen. Und ich weiß Gott sei Dank, also ich, woher das kommt, oder ich habe zumindest mehrere, sagen wir, Gründe oder Situationen, wo ich mir denken kann, wo es herkommt. Also nur, dass das jetzt nicht so unaufgelöst bleibt.
Ja, ich meine, wenn man es jetzt therapeutisch bearbeiten will, also ich komme ja aus der Ecke so Schematherapie, ja. Deswegen auch dieses Erwachsensein im Sinne von, weil da gibt es hier verschiedene Modi. Nicht? Das gibt den Erwachsenenmodus, das heißt, da sind wir funktional, da sind wir erfolgreich, da können wir die Sachen gut bewältigen, so eher ein großer Teil unseres Lebens. Und dann gibt es eben diese Momente, wo das kickt. Und das sind dann eben so Kindmodi oder der Kritiker, die Kritikerin und dann aber halt auch Bewältigungsstile, die einfach nicht hilfreich sind, eben wie anschreien, überkompensieren oder Vermeidungsverhaltensweisen, die halt uns nicht gut tun, die anderen nicht gut tun und dann aber auch so dieses sich in alles fügen und alles aushalten. Das ist im Endeffekt einfach unsere Überlebensreaktion. Wir haben das halt gelernt, ist nicht hilfreich. Und der Erwachsene ist letztlich das funktionale Umgehen mit Situationen und bessere Bewältigungsmuster zu lernen. Das ist das Wichtige. Und wenn du dann sagst, ich habe es bearbeitet oder das innere Kind sozusagen mich dem angenähert. In der Schematherapie wird dann teilweise entweder mit Sesseln gearbeitet, wo dann Dialoge geführt werden.
Spannend.
Also, und das funktioniert total gut. Es hört sich total weird an, aber das funktioniert einfach super. Und das andere, was auch.
Ich fühle mich schon noch manchmal wie ein Sessel. Ja, genau.
Und da werden Dialoge geführt. Oder als Therapeut, als Therapeutin mache ich vor, was wäre denn da eigentlich ein adäquates Verhalten, auch dem inneren Kritiker, der inneren Kritikerin gegenüber, dem auch mal zu sagen, es reicht jetzt, das ist viel zu hart, das ist nicht okay, wie du mit der redest. Und was dann passiert ein anderes emotionales Erleben.
Ja, man schaut dann selber drauf, irgendwie, ja, wie so ein Beobachter.
Genau. Und das andere, was es auch gibt, ist halt mit Imaginationen zu arbeiten. Das heißt dann eben solche auslösenden Situationen, vielleicht dann kommt eine, der versucht, die emotional besser aufzulösen. Und was da passiert ist, die wird wieder abgespeichert. Das muss ich ein paar Mal natürlich machen.
Klar.
Wird abgespeichert. Und dann lerne ich, okay, die Situation triggert mich und dann kommen die Emotionen von früher.
Ja.
Und jetzt habe ich aber gelernt, ich bin erwachsen.
Ja.
Und ich muss nicht mehr so Angst haben wie früher.
Mhm.
Und dann kann ich anders damit umgehen.
Ja.
Und das ist das, glaube ich, was der Punkt ist, wo, wenn ich das nicht alleine schaffe, weil ich eben da vielleicht auch zu verletzt bin oder noch einfach nicht gelernt habe, was brauche ich denn da, um da besser mit solchen Situationen umzugehen, dann ist es hilfreich, sich Begleitung zu holen, dass man das erarbeitet, was wäre denn da hilfreich, was wäre funktional und nicht so destruktiv. Ja, und auch bei den Partnerschaften. Die meisten Partnerschaften haben, wenn es um Probleme geht, so 3 bis 5 Interaktionsmuster, die sich immer wieder wiederholen. Und das sind dann meistens ja die Schemata oder die Modi, also diese Muster, die dann da irgendwie miteinander konkurrieren. Und das Wichtige ist ja auch, es sind selten die Bedürfnisse, die die Konflikte auslösen, sondern die unterschiedlichen Strategien, die Bedürfnisse zu befriedigen.
Das ist voll spannend, voll spannend. Du, ich habe jetzt, glaube ich, 15 Fragen im Kopf. Ich muss das jetzt mal erst sortieren. Vielleicht machen wir mal an dem Punkt weiter, dass ich jetzt, während du gesagt hast, welche Strategien es gibt, draufgekommen bin. Ich neige überhaupt nicht zu schreien. Ich neige aber zu Rückzug. Also ich bin eigentlich ein Fluchtmensch. Also das habe ich in den partnerschaftlichen Beziehungen schon sehr gut erarbeitet. Aber man kann ja nicht vor seinem 2-jährigen Kind flüchten. Es ist auch nicht, dass ich vor ihm flüchten will, sondern eigentlich vor dieser nicht erfüllten Bedürfnis-Emotion, die jetzt bei mir hochkommt. Also ich glaube manchmal, dass es
für... Noch mal eine Pause.
Ja, und das ist für mich nämlich irgendwie ganz interessant. Ich hasse es, nämlich wirklich, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen mit meinem Sohn, weil ich da dann auch noch irgendwie die Blicke der anderen Menschen spüre, ganz anders getriggert bin und eben überhaupt nicht flüchten kann. Mit meinem Sohn aus einer Situation rauszugehen, das mit ihm zu verhandeln, überhaupt kein Thema. Du, frag mich wieder in einem Jahr, vielleicht neige ich dann auch dazu, mal laut zu werden. Aktuell können wir beide diese Dinge schon sehr gut verhandeln und ich glaube auch, dass ich da in diese Erwachsenenrolle sehr gut hineingefunden habe in der Mutter-Kind-Beziehung. Wo es mir aber total schwer fällt, ist, wenn andere Erwachsene involviert sind. Und da merke ich, dass ich manchmal nicht auf gleiche Erziehungsmuster stoße oder nicht auf eine gleiche Kommunikationsebene. Und das ist jetzt eigentlich der zweite Punkt deines Teiles gewesen, den du gerade gesagt hast, nämlich, dass man sich ja auch dessen bewusst sein muss, wie der andere Mensch mit dieser, wie hast du es genannt, Bedürfnis, Auslebung, Bedürfnis,
also
das, Wahrnehmung,
ja,
umgeht.
Oder auch die Strategie halt.
Genau, die Strategie, dieses Bedürfnis auszuleben oder zu befriedigen. Und das ist ja auch eigentlich das große Thema, dass das mit sehr vielen dauerhaft verhandelt werden muss. Und wenn du dann noch mehrere Rollen hast, also in unterschiedlichen Unternehmen bist, in einer Beziehung bist, in der Mutter-Kind-Rolle, Vater-Kind-Rolle bist, das ist ja richtig Arbeit, die da mitkommt.
Ich glaube auch, dass das bei ganz vielen so der Wunsch mir springt, ist, dass es leicht wird. Ja, mhm. Natürlich kann es leichter werden, aber es ist Arbeit. Mhm. Es gibt immer Unwägbarkeiten und ich glaube, da kommen wir nicht aus. Und weil du einen wichtigen Punkt ansprichst, in den Verkehrsmitteln, jetzt habe ich fast gesagt, in den österreichischen, ja, Verkehrsmitteln.
Öffentlichen österreichischen Verkehrsmitteln.
Österreichischen Verkehrsmitteln. Das ist, glaube ich, schon auch nochmal kulturell von Land zu Land unterschiedlich,
ja,
wie auch reagiert wird. Und was vielleicht auch ein wichtiger Punkt ist, und das wird immer so getan, als ob das keine Rolle spielt, man darf die Biologie und die Veranlagung von Menschen nicht vergessen. Mhm. Die spielt eine Rolle. Mhm. Und das kann mit einem Kind super funktionieren und mit dem anderen funktioniert das einfach nicht, weil, ja, es passt nicht zu dem Kind und zu der Biologie, die dieses Kind mitbringt.
Total.
Nicht zu meiner.
Ja. Ja.
Super, dass du das ansprichst, weil das sind auch die Situationen unterschiedlich, weil du gerade erwähnt hast, dass du mit Rückzug reagierst. Da fällt mir immer ein, weil mir das... Also ich bin ja kein Konfliktmensch, außer mit Personen, wo ich weiß, so wie du gesagt hast, man muss sich in der Partnerschaft sicher sein, dass sie auch bleibt, um aushalten zu können, dass es vielleicht 3 Tage mal anders ist. Und das heißt, dass ich natürlich mit meinem Partner ganz anders spreche, mit dem gehe ich immer bewusst in Konflikte, weil er sagt doch immer, du willst streiten. Ich sage, nein, wahrscheinlich hat er recht, weil das mein Ventil ist, diese Kraft loszulassen, weil ich würde nie im Freundeskreis streiten, weil ich mir denke, nein. Und deswegen hat es mich damals so getriggert, dass wir uns gestritten haben oder diese Diskussion hatten. Und jetzt heißt du, also Streit, ja. Also es war für mich was Außergewöhnliches. Und was ich lustig finde, ist, dass du gesagt hast, du reagierst mit Rückzug. Und ich kann mich erinnern, dass du gesagt hast, du gehst jetzt. Und ich finde es aber jetzt im Nachhinein super, du hast dich gegen dein Muster gewehrt, weil du bist geblieben und wir haben den Streit aufgelöst. Und ich, jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, meine Reaktion war, ich habe nichts drauf gesagt. Ich habe dir nicht gesagt, ja, okay, dann geh halt. Oder ich habe vielleicht gesagt, geh halt. Und das war für dich wahrscheinlich der Punkt, zu sagen, interessant, vielleicht gehe ich jetzt nicht. Ja. Und dadurch haben wir es dann geschafft. Es hat eine kurze Pause gebraucht, aber wir haben es geschafft, die Dinge zu lösen. Und seitdem arbeiten wir super zusammen und es hat sich die Beziehung eigentlich viel mehr verstärkt. Aber das ist wahrscheinlich durch meine Ausbildung ist mir das so hängen geblieben oder durch die wenigen Male außerhalb meiner Beziehung und Partnerschaft, wo ich mich streite, weil da ist jeden Tag Konfliktpotenzial. Aber das ist mir jetzt dazu eingefallen, dass ich finde, dass du das gut gemacht hast, dass du dieses Muster, weil du sagst, es ist ein Muster, dass du das eigentlich recht easy durchbrochen hast.
Da muss ich kurz direkt antworten. Ich glaube auch einfach, dass es wirklich auch eine gute Alternative ist, zu gehen, statt mehr zu zerstören, in vielerlei Hinsicht. Und wie gesagt, ich hätte unseren, wie du nennst, Streit gar nicht als Streit aufgefasst und bin eigentlich auch wirklich also ich muss ehrlich sagen, ich streite nicht ungern, weil ich glaube, dass sich dadurch auch Konflikte gut auflösen lassen und gehe manchmal in die Diskussion, entscheide aber dann immer selbst, wann sie endet. Das ist vielleicht für den anderen nicht unbedingt immer einfach und ich glaube, an dem Punkt waren wir in der damaligen Situation. Ist es Ownership, meinst du? Ah, okay, ja, das Thema. Ja, das habe ich eigentlich als extrem konstruktiven Tag empfunden. Ich bin zu meinem Mann nach Hause gekommen und habe gesagt, du, jetzt sind wir an einem total coolen Punkt bei Double Duty Dialogues, wir haben das super gelöst und die Esme schreibt mir dann am Abend, sie möchte nicht streiten, das hat ihr so leid getan und das ist einfach nur blöd gelaufen und bla. Und ich denke mir so, witzig, wie wir beide nach Hause gehen und glauben, dass das auf der einen Seite ein Streit war, auf der anderen Seite der Durchbruch. Aber es ist auch immer, wie man liest. Und da sind wir genau bei dem Punkt.
Gerade sagen, weil das ist für den einen ein Reifungsprozess, der für den anderen gar nicht so der Reifungsprozess ist vielleicht. Ja. Weil für mich war es ein irrsinniger Reifeprozess, das auch mal auszuhalten in einer, ich nenne Anführungszeichen mache ich jetzt gerade, ja, Arbeitsbeziehung, die wir aufgebaut haben, das gehört dazu. Und da muss man sich abgrenzen. Es war für mich so schwer, mich abzugrenzen, weil wir persönlich so eng sind.
Wir sind gerade in einer Therapie-Session mit Tobias gelandet.
Ich glaube, es ist ja ein spannender Punkt, weil es spricht ja viele, einfach genau viele der Themen an.
Jetzt werde ich schon wieder nervös. Ich bin immer nervös, wenn ich mit Therapeuten plötzlich über mich spreche.
Nein, gar nicht. Einfach als Aufgreifung für, ich glaube, Themen, die alle kennen.
Ja.
Und das was ja da angesprochen ist, ist für ganz viele Aspekte. Der eine Aspekt ist, spannenderweise, Menschen, die Angst haben vor Aggression, neigen eher dazu, dann eher mit Aggression zu reagieren. Und
der ist mir winkt gerade.
Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass zum Beispiel Menschen mit frühen Verlusterfahrungen, die Trauer gelernt haben, die Hilflosigkeit gelernt haben, teilweise, wenn sie gut begleitet waren, deutlich weniger Themen damit haben.
Ja, lustig, ja, da muss ich jetzt winken, aber ist total spannend.
Weil, also das ist nur eine Beobachtung, ich habe keine Befunde dazu, aber die Erfahrung ist, wenn die mit dieser Hilflosigkeit gelernt haben, umzugehen gut, ja, weil das ist ja die maximale Hilflosigkeit. Und durch diese Trauer zu gehen und das einfach auch als ein Erleben zu akzeptieren, was dazugehört, den Schmerz, da muss ich nicht vermeiden, da muss ich nicht in die Aggression gehen. Das ist das eine. Also das Spannende ist eigentlich, dass Menschen, die aggressiv sind, eigentlich eher Angst vor Aggressionen haben oder die Ärger haben, eigentlich Angst davor haben, weil man entweder jemanden kannte, der aggressiv und ärgerlich war und Angst davor hatte oder auch Angst vor seiner eigenen Reaktion, hat auch biologische Gründe, weil wir unterschiedliche Temperamente haben, das muss man auch sagen. Und
das sage ich dir auch immer, meine Latina.
Ja, ich würde auch eher sagen, ich bin beim
Latino angesiedelt.
Ja, wenn man es so sagt. Also ich habe das sicher für mich auch gelernt, das eher konstruktiver zu nutzen. Ja. Aber jeder hat, denke ich, so seine Go-To-Emotionen. Und das ist wichtig zu wissen, so, was ist denn die Emotion, zu der ich eher neige. Das andere, was ich sehr, sehr spannend finde, auch weil ich gerade einen Podcast gehört habe zu dem Thema, eigentlich dieses konstruktiv how to disagree. Also wie man gescheit auch mal.
Ja, das sage ich oft.
Da aushalten kann. Dieses genau das Ding, eben das. Ja, ich glaube, 15% sind eigentlich nur in der Lage, gut Meinungsverschiedenheiten auszuhalten. Der Rest ist eher konfliktvermeidend. Dass das Konfliktvermeidende meistens zu noch mehr Stress und Ärger führt, ist das Unpraktische.
Yeah.
Ja. Aber eben genau auch auszuhandeln, wie werden Konflikte denn gelöst. Und dann kommt der dritte Punkt. Weggehen ist nicht immer schlecht. Die Frage ist nur, wie kommuniziere ich's? Also ich kann ja auch, sage ich mal, wenn ich jetzt sagen würde, erwachsen gesehen, wären ja dann Antworten darauf, manchmal muss ich mich einordnen und kooperieren, anstatt eben einzufrieren, ja, einordnen und kooperieren, weil ich kann nicht überall auf Krawall gebürstet sein. Dann statt eben auch so passiv zu vermeiden und sozialen Rückzug zu machen, ich muss mich manchmal abgrenzen und zurücknehmen. Ja. Geht nicht anders. Und auch statt dann eben so sich selber zu beruhigen, abzulenken mit YouTube und anderen ungesunden Dingen, Selbstberuhigung lernen, Selbstfürsorge lernen. Und anstatt halt zu überkompensieren und vollkommen auszuzucken, zu manipulieren, ja, ich muss manchmal auch fordern und behaupten. Das wäre dann die erwachsene Antwort auch. Ja. Und dann kann es manchmal auch sein, dass man sagt, ich stelle fest, wir kommen jetzt hier nicht weiter. Oder ich kann auch sagen, ich merke gerade, ich kann jetzt nicht weiterreden. Lass uns in einer Stunde uns wieder zusammensetzen. Und ich finde es auch ganz wichtig, ein Gespräch mal beenden zu können und zu sagen, wir können jetzt doch feststellen, wir kommen jetzt gerade zu keiner gemeinsamen Lösung. In Partnerschaften auch zum Beispiel, da herrscht ganz häufig, man darf nie unversöhnt ins Bett gehen, was das teilweise für einen Stress auslöst, weil dann wird bis 4 in der Nacht diskutiert, was sowieso die schlimmste Zeit ist, um Sachen auszudiskutieren.
Ja, ja, alle müde sind, alle überlastet sind.
Und einfach zu sagen, wir kommen jetzt gerade zu einem gemeinsamen Punkt. Lass es uns vertagen. Es ist klar, wir haben uns lieb oder wir lieben uns. Und wir sprechen morgen oder in ein paar Tagen wieder drüber. Und dann denke ich auch mal drüber nach, was du gesagt hast. Also das wäre auch konstruktiv.
Ja.
Und auch auszuhalten, dass jemand was ganz anders sieht als ich. Das ist ja auch in Ordnung.
Total.
Du brauchst ein Konfliktbewältigungstraining.
Esme hat gerade gesagt, sie braucht ein Konfliktbewältigungstraining, sitzt aber gerade mit ihrer Tochter am Boden. Deswegen halte ich dir das Mikro noch hin. Sag das noch einmal.
Brauche Konfliktbewältigungstraining, wirklich.
Ja, ich glaube, das hat dann auch wieder diese Coaching-Perspektive, über die wir kurz im Vorgespräch geplaudert haben. Vielleicht nur noch ein Punkt. Ich glaube, das, was du angesprochen hast, ist auch so wichtig im Berufsleben und dass man das besser lernt. Das ist Punkt eins. In der Partnerschaft aber auch, und jetzt kommen wir wieder zurück auf die Eltern-Kind-Rolle, weil da müssen wir ja nochmal kleinen Lebewesen genau diese Kompetenz mitgeben und sind uns wahrscheinlich selber erstens dieser Kompetenz gar nicht bewusst, weil wir uns unserer Muster nicht bewusst sind. Also das sind wieder diese mehreren Layers. Wie geht man das nämlich als Mutter, als Elternteil? Unsere Hörerschaft ist hauptsächlich eben gerade in dieser Situation, sich damit auseinanderzusetzen. Wie geht man da ganz bewusst um? Wie komme ich überhaupt mal grundsätzlich drauf? Was brauche ich denn für eine Kompetenz, um all meine Themen da zu lösen?
Mäßigung. Weil alle Themen sowieso nicht. Ja, das ist, glaube ich, also ich denke mal, man kann sich freuen, wenn man sagt, man kriegt ein oder zwei Sachen ganz gut in den Griff. Ja, weil ich würde mal damit anfangen.
Dass man sich aussucht, ja. Was möchte ich denn jetzt in den Griff kriegen?
Und dann auch bei manchen Sachen muss ich ja leider auch aufgeben, in Anführungszeichen, ja. Und sagen, mehr ist da halt nicht drin, ja. Aber ich bleib dran.
Ja.
Und übernehme Verantwortung dafür. Und nur, ich sag, man muss es schon auch so sehen, wie einfach eine Konstitution, wenn jemand eine bestimmte Konstitution für, keine Ahnung, nicht mitbringt, um dann Marathon-Rekordhalter zu werden, der kann ja trotzdem einen Marathon laufen, ja, und besser werden für sich, aber ne, wahrscheinlich die Weltmeisterschaft wird er nicht gewinnen. Und ich glaube, so diesen Anspruch an sich auch mal zu überprüfen. Und das erlebe ich auch, genau dieses Alles muss sein, das funktioniert überhaupt nicht. Ich würde wahrscheinlich dann sagen, das ist das, mal schauen, was sind denn die Sachen, die mir am meisten Probleme bereiten. Und dann würde ich aber auch mal schauen, was sind denn die Sachen, die eigentlich richtig gut funktionieren. Weil unter Umständen geht es auch darum, die Sachen, die richtig gut funktionieren, einfach mehr zu machen, anstatt dann immer zu sagen, das Schlechte muss weg. Ja?
Das erinnert mich schon wieder ans Schulsystem, weil da lernen wir ja eigentlich jahrelang genau das Gegenteil zu machen. Eigentlich nämlich genau auf das zu schauen, was wir nicht können und zu schauen, dass das ein Thema ist, das man ändert. Vielleicht zum Ende hin, weil es mir gerade durch den Kopf geht, dass ich wieder bei meiner Therapeutin anklopfen sollte nach dieser Folge. Ich habe viele Themen, die ich gerne besprechen würde, weil es einfach so wichtig ist, natürlich Erziehung. Wir wollen es ja auch besser machen als unsere Eltern. Wir wissen oder meistens, wo unsere Probleme liegen und hoffen, oder zumindest mir geht es so, ich hoffe, dass ich dieses Konfliktmuster, das ich habe, wo ich weiß, dass es schwierig ist und nicht optimal läuft, weder im Privaten und dadurch, so wie du es vorher genannt hast, ist meine Strategie einfach nach außen hin, weil ich mit vielleicht sehr viel Temperament, ich nenne es nicht Aggression, sondern Temperament, weil es netter klingt, zu reagieren, im Umfeld dann gar keine Konflikte, in diese Vermeidung zu gehen und zu sagen, ich halte alles aus und ich werde schon damit dealen, ja, weil ich das nicht kann, ja. Ich bin, wenn, auf Vollstreit und zwar gegen die Wand fahren. Und so, ja, so kenne ich das. Und es stört mich, so wie du vorher gesagt hast, wenn er dieses Muster nicht erfüllt, weil er reagiert mit Ruhe und er antwortet dann auch einfach nicht. Und das macht mich wahnsinnig, wenn der nicht antwortet auf das, was ich sage, was mich stört. Ja. Aber es ist ein komplett anderes Muster, so wie du sagst. Aber ich bin ja immer der Meinung, dass man sagt, jeder sollte Therapie machen. Das haben wir ja auch angesprochen. Ich weiß, dass ihr beide da drüber viel auch geredet habt. Ich bleibe jetzt einmal bei der Aussage, weil vielleicht können wir die Hörer und Hörerinnen mitnehmen in unserer Diskussion, die wir nicht aufgenommen haben. Ich find's extrem gut, wenn man das macht, ja. Da bin ich ein bisschen alleine mit meiner Meinung hier in diesem Dreierraum zumindest. Ja.
Ich würde sagen, wir halten das aus, dass wir uns dann nicht einigen können. Das ist ja auch okay.
Sehr gut. Du führst uns das vor, wie man das am bestmöglich kommuniziert.
Ja, weil ich glaube, wir haben ja unsere Punkte klar gemacht und ich werde jetzt nicht die Valentina überzeugen, warum sie nicht recht hat und sie wird mich nicht überzeugen, warum ich nicht recht habe. Oder wir haben ja an vielen Punkten auch ganz viel Überschneidung. Aber
wie stehst du denn grundsätzlich dazu? Glaubst du, jeder Mensch müsste therapiert werden?
Ah, okay, jetzt bin ich, glaube ich, aufgesessen, weil ich gedacht habe, das haben wir schon besprochen, sorry.
Nein, das war im Off davor.
Das war im Off davor, jetzt bin ich schon total verwirrt, sorry. Ich glaube nicht.
Ja.
Ich glaube nicht, ja, weil ich habe sicher eine Zeit lang auch gesagt, ja, das braucht jeder. Und jetzt denke ich mir, nein, eigentlich überhaupt nicht, weil ich meine, genau die Geschichte ist ja, ich renne ja auch nicht, ohne dass ich was habe, zu einem Arzt. Und ich glaube, man muss einmal klar machen, was ist denn eine Therapie? Da gibt es viele Missverständnisse. Therapie heißt, und das ist jetzt mal das Erste, nicht irgendwo hingehen, sich hinsetzen und dann plaudern. Eigentlich, sondern Therapie heißt Heilbehandlung. Wenn ich in einer Therapie nur hingehe und plaudere, dann weiß ich nicht, ob ich das Geld dort gut investiere, sage ich jetzt persönlich. Ja. Das ist meine Meinung. Weil in einer Therapie schon auch Arbeit passiert. Ich meine, das ist meine Definition, aber ich sage, es ist für mich schon auch etwas wie eine Physiotherapie für das Gehirn und das autonome Nervensystem. Das heißt, auch bei einer Physiotherapie, da muss ich was mit einem Theraband machen. Das heißt, ich sollte auch was arbeiten. Durcharbeiten heißt auch nicht, alles nur zu besprechen. Es ist ja so, wenn ich eine kaputte Schulter habe und ich gehe einmal in der Woche zur Massage und der sagt, ja, Sie sind ganz arm und ich kann Ihnen genau erklären, warum die Schulter kaputt ist. Aber zur Physiotherapie, aber ich lerne keine Übungen, dann wird es schwierig, dass ich dann eine richtige Haltungskorrektur mache. Natürlich passiert es über das Sprechen oder die Sprache, aber es sollte schon auch aktiv passieren, damit wirklich ein Erleben passiert, damit Emotionen aktiviert werden.
Ja.
Wenn ich jetzt dann sage, ich bin schon dafür, dass jeder eine Form der Selbsterfahrung und der Konfrontation mit sich erlebt, aber das muss nicht in einem therapeutischen Setting sein. Ich glaube, nur wenn Dinge aufbrechen, dann braucht es diesen Rahmen. Ich bin vorsichtig, wenn es so um Selbsterfahrung ohne Erfahrung der Anbieter geht. Da wäre ich sehr vorsichtig, auch was jetzt so boomt, dass alle dann diese verschiedenen auch Substanzen und solche Sachen ausprobieren. Kann man prinzipiell machen. Ich würde nur schauen, dass das Setting safe ist.
Mhm. Ja? Also sprichst du jetzt so Ayahuasca und solche Sachen an.
Ja, genau. Ja. Und holotropes Atmen, das habe ich auch gemacht, das ist super. Ja? Ja. Aber auch alles, was in Gruppen passiert. Ich würde fast eher sogar mehr in Gruppen gehen, weil man kriegt nirgendwo seine Muster so gut aktiviert wie in Gruppen.
Spannend. Also gruppentherapeutische Übungen?
Ja, Gruppen-Selbsterfahrung. Ja. Also solche Sachen kann man alles machen.
Ja.
Hinschauen, ja. Ja, aber Therapie im klassischen Sinn,
ja.
Nur weil ich was erlebe oder auch was sehr Traumatisches erlebe, das heißt nicht, ich brauche automatisch eine Therapie, weil Menschen kommen auch gut damit so zurecht. Die brauchen jetzt dann nicht eine Begleitung.
Ja, total. Vielleicht verbinde ich eure Elemente, dass man einfach auch für Jugendlichen, also Esme hat das ja angesprochen, dass man quasi 17-, 18-Jährigen auf jeden Fall eine Therapie quasi anbieten sollte. Vielleicht kann man ihnen Möglichkeiten anbieten, was es gibt. Wann würdest du anfangen?
Viel früher anfangen, weil ich glaube, dann braucht man dieses Kurative nicht.
Ja.
Und das passiert ja in Teilen schon, auch wenn ich mir heute Schule anschaue im Verhältnis zu dem, wie meine Schulzeit war.
Ja.
Also ich hatte schon Angst davor, dass meine Kinder in die Schule gekommen sind, dass jetzt so die, ja, in dem Fall kann man fast sagen, Retraumatisierung kommt, weil die Schulzeit, die ich erlebt habe, war teilweise wirklich arg.
Ja.
Von den wie Lehrerinnen sich verhalten.
Die Leute, die redet auch mit.
Themen, das funktioniert, wie mit Themen umgegangen wurde. Und das ist ganz anders. Mhm. Zumindest in der Schule, wo unsere Kinder sind. Ein Riesenglück, weil das sehr einfach, ja, toll mit Anliegen, mit Empowerment von Kindern umgegangen wird.
Ja.
Ernst genommen wird. Aber das ich würde viel früher anfangen im Sinne von, dass man halt spielerisch Kindern Konfliktkompetenz beibringt, dass man spielerisch beibringt, wie gehe ich mit Meinungsunterschieden um.
Ja.
Es gibt super viele Formate und Untersuchungen, wie zum Beispiel auch, wie kann ich Mobbing in Gruppen auflösen? Wie kommt es gar nicht?
Total wichtiges Thema, ja.
Ja, dann fängt es auch damit an, dass ich ja sage, Lehrerinnen und Lehrer oder auch Kindergärtnerinnen und Kinder sind die ersten institutionalisierten Führungspersonen, mit denen wir in unserem Leben Kontakt haben. Und erstens, wir zahlen die Menschen ja nach der Größe der Kinder.
Ja.
Das heißt, die Kindergärtnerinnen bekommen am wenigsten, obwohl das eigentlich einer der wichtigsten oder die wichtigsten
Stationen sind.
Und wo ich ganz viel Wissen mitbringen sollte. Und dann wird es halt der Größe nach immer mehr bezahlt.
Ja.
Und aber auch dieses klarzumachen, das sind ja da Führungskräfte, die dorthin gehen. Und da brauchst ganz viel Charakterstärke, persönliche Kompetenz.
Ja.
Und das andere ist aber auch, Formate anzubieten, wo das schon auch vermittelt wird. Da passieren ja schon auch viele Dinge.
Ja, absolut.
Aber das einfach auch mehr am Schirm zu haben. Auch wie gehe ich mit Unsicherheit um? Wie gehe ich mit Ängsten um? Also da Kompetenzen zu vermitteln, so wie der Sportunterricht. Und das heißt nicht Gruppentherapie und alle müssen im Kreis sitzen und ihre Probleme reden, sondern dass man das spielerisch einfach mit reinbringt. Und ich glaube, wenn Kinder dann diese Kompetenz bekommen, dann braucht es nachher gar nicht so viel.
Ja, nein, das sind super spannende Dinge, die du ansprichst, weil ich denke mir nur, es würde sich jeder ein bisschen leichter tun, wenn er sich selber kennt und seine Muster kennt. Das heißt, wenn ich jetzt, oder wir ja auch alle irgendwie in der Metaperspektive sind, was Unternehmen betrifft, weil wir ja auch irgendwie alle eine beratende Funktion für gewisse Teams, Führung als Führungspositionen, wie auch immer haben, denke ich mir, es ist unglaublich, wie viele Leute gar nicht wissen, woher das kommt, was sie täglich verhalten und vorleben und gerade Führungskräfte, die Teams führen, die nicht wissen, warum sie laut werden, schreien, eine Kultur, sei es jetzt positiv oder negativ, schaffen. Und deswegen sage ich, ja, ist für mich das Wort, du bist Therapeut, ich habe die bewusste Therapie aus oder die Therapieausbildung bewusst dann nicht fertig gemacht und vielleicht ist mir das Wort Therapie in der Definition dann nicht mehr so geläufig. Aber Selbsterfahrung in dem Sinn unterschreibe ich sofort, einfach nach der Pubertät zu wissen, wie bin ich aufgebaut, was bin ich, was sind meine Eigenschaften, wie kommen sie zum Vorschein und wo wird es für mich unangenehm, um zu wissen, weil wir ja alle miteinander leben, wie kann dieses Verhalten bei anderen zu Verhalten führen, das vielleicht für mich dann nicht angenehm ist. Ja, und da bin ich ganz bei dir und schön, das nimmt mir gerade auch sehr viel Befürchtung, dass sich Schulen da in diese Richtung verändern, weil das ist für mich auch ganz schlimm in meiner Schulzeit gewesen, dass das alles kein Thema war.
Ja, ich meine, wer weiß, wo wir uns hinentwickeln, aber momentan zumindest schaut es da positiv aus. Wir sind ja lange noch nicht da, dass dann Veränderungen, obwohl sie notwendig wären, auch umgesetzt werden. Alle wissen, man muss was verändern, dann passiert da trotzdem nichts. Ja. Ja. Aber grundsätzlich ja, wäre es, also ich erlebe schon einen großen Unterschied. Mhm. Ja.
Ich finde, da ist auch eine wichtige Rolle und vielleicht schließen wir jetzt auch den Kreis. Wir könnten heute einen Long-Podcast mit dir machen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, da auch, und es ist natürlich wieder bei der Elternschaft anzusiedeln, dass wir den Kindern ja grundsätzlich einmal eine gewisse Sozialkompetenz, Konfliktlösungskompetenz, im besten Fall sogar eine gewisse Form von Empathie mitgeben müssen, weil das ist alles nicht so angeboren. Und wir können es gerade in diesen ersten Jahren extrem begleiten und Muster, glaube ich, schon mal nicht zur Erschaffung bringen. Vielleicht bin ich da auch falsch und es sind gewisse Muster angeboren. Ich glaube nur, dass es gerade diese ersten 3 Jahre, und man spricht ja auch in der Psychologie oder in der Neuroscience oft von diesen ersten 3 Jahren, wie viel würdest du tatsächlich vor eigentlich einer Institutionalisierung, also vor dem Kindergarten ansiedeln? Also die Frage, wie viel kann man verbocken, bevor andere rankommen?
Das ist auch schwierig so zu beantworten, weil, also man kann, glaube ich, ziemlich viel verbocken.
Ja.
Ich glaube, man kann danach schon auch etliches reparieren.
Ja.
Man darf auch nicht vergessen, dass sich ja das Gehirn dann gerade in der Pubertät nochmal komplett oder ganz viel umstrukturiert. Mhm. Ich glaube, was auch ein wichtiger Punkt ist, wir diskutieren ja hier aus einer ganz bestimmten Position heraus.
Ja.
Ja. Und das ist unsere Lebensrealität und die Lebensrealität bei anderen, da gibt es gar kein Bewusstsein davon, dass es solche Themen gibt.
Ja.
Ja. Und dass man da überhaupt drüber nachdenken könnte, weil schlicht keine Zeit dafür ist, aber weil es auch nicht vermittelt wird.
Ja.
Und ich befürchte…
Oder auch in der eigenen Kindheit nicht vermittelt wurde.
Natürlich. Ich meine, wenn man dann auch mit Leuten spricht, die in bestimmten Bildungsbereichen unterrichten… Ja. Was da alles an Erfahrungen bei diesen Jugendlichen und bei diesen Kindern passiert in den Familien.
Ja. Das kann man sich gar nicht vorstellen.
Das ist auch eine andere Lebensrealität, ja.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch wichtig, sich darüber bewusst zu sein. Und ich befürchte auch, weil du auch Empathie angesprochen hast bei diese Dinge. Also natürlich, es wird vom Bildungssystem her sehr zurückgewiesen in Teilen noch. Mhm. Aber das Problem ist, Schule muss heutzutage, glaube ich, Elternaufgaben übernehmen.
Ja.
Ich befürchte, das geht gar nicht mehr anders.
Ja. Oder vielleicht auch, dass man das sagt, es braucht eine Form von Elternbildung für diese Themen.
Ja, ja.
Was vielleicht dann auch eine Schule bis zu einem gewissen Grad erfüllen könnte, dass man da die Eltern mitnimmt. Ich glaube, das braucht es jetzt immer mehr, oder ich sehe es einfach auch im Bekanntenkreis, dass einfach sehr viel wieder auch an die Eltern zurückgegeben wird und etwas eigentlich in einem sozialen Gefüge wie der Schule, dem Kindergarten verhandelt werden sollte, aber dafür einfach auch nicht die Zeit da ist, die Kapazität da ist. Man bräuchte in wahrscheinlich gewissen Schulen 5 Lehrerinnen in einer Klasse, um die Bedürfnisse abzudecken.
Ja, und wenn das reicht. Ja. Mhm. Und ich glaube schon, dass man mit Gruppenformaten, das zeigen ja auch alle so experimentelle Sachen, dass wenn wir Gruppenformaten und wenn man diesen Kindern dann auch Sinn und Bedeutung gibt, dass sie wichtig sind, das Gefühl mal zu bekommen, du bist wichtig und du bist uns wichtig, dass dann ganz viele Dinge passieren. Oder ich vergessen, wie dieser Schuldirektor da in Berlin heißt, der jetzt diese Riesenproblemschule übernommen hat. Mhm. zumindest nach den Berichten, da ja wirklich einfach halt das sehr, sehr gut und klug macht. Ja. Vor allem aber auch mit der richtigen Mischung an Konsequenz und aber auch, wir sehen euch, ihr seid uns wichtig.
Ja.
Aber das ist, also zurückgeben ja, nur dann das Problem ist, wohin?
Mhm.
Und das ist, glaube ich, so dieser Unterschied und auch vor allem diese Elternbildung, das wäre wichtig, nur ich weiß nicht, wie sich das durchsetzen ließ. Ja. Das ist so ein bisschen das Schwierige, glaube ich.
Ja, glaube ich total. Du, wir versuchen dieses Mal ein Wrap-up umzudrehen, weil ich würde dir gerne zuerst den Ball übergeben. Wir fassen immer unsere Folge ein bisschen zusammen. Was würdest du jetzt wirklich Eltern mitgeben, was in den ersten 3 Jahren unbedingt dabei sein sollte? Und wie würdest du unsere jetzige Folge zusammenfassen?
Ich bin kein Erziehungsexperte, deswegen weiß ich es nicht, ob ich mich da in die Nässe setze.
Oder dann gehen wir von deinem Buch aus. Wie würdest du den Eltern sagen, dass sie sich selber mit Erwachsensein beschäftigen sollen? Nehmen wir es vielleicht mal in der grundsätzlichen Realisierungsvariante.
Entspannt.
Ja.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass man wirklich, also wie sollte man die ersten, dann vielleicht passt das, wie sollte man die ersten 3 Jahre verbringen oder wie sollte man es grundsätzlich verbringen, zu versuchen, eben freundlich mit sich umzugehen.
Mhm.
Und weil dann werde ich automatisch entspannter.
Ja.
Und manchmal auch in Momenten, wenn ich dann irgendwie merke, wie gehe ich mit mir gerade um, die Frage zu stellen, würde ich so mit meinem Kind reden? Und wenn die Antwort lautet nein, warum rede ich dann mit mir selber so? Mhm.
Guter Punkt.
Und ich glaube, das hilft dann schon recht viel. Und deswegen sage ich entspannt im Sinne von auch, und das ist wahrscheinlich dieser Erwachsenenprozess, auch sich mal klar zu machen, wofür habe ich mich denn da entschieden? Mhm. Und das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt. Kinder haben sich nicht entschieden, geboren zu werden.
Ja.
Ja? Und das ist, glaube ich, ganz ein super wichtiger Punkt, als Eltern zu verstehen, die Verantwortung für das Leben der Kinder, dass die auf der Welt sind, das habe ich als Eltern.
Ja.
Diese Entscheidung habe ich getroffen, aus welchen Gründen auch immer.
Ja.
Und da kann ich mich nicht rausreden. Und ich glaube, wenn ich das verstehe, und mir verinnerliche, dann gehe ich auch anders damit um.
Mhm.
Und wie würde ich es zusammenfassen?
Geballte Ladung.
Geballte Ladung, wir haben über viel gesprochen. Ja, ich würde sagen, es lohnt sich immer hinzuschauen und das hört eh nie auf.
Mhm. Genau, es ist so ein Perpetuum mobile und ich sehe es auch so, wenn ich es noch ganz kurz zusammenfassen darf. Ich glaube, was du uns jetzt wirklich gut mitgegeben hast, ist, dass diese Form von Reifung ein Prozess ist, der nie aufhören muss. Das heißt, einmal zu realisieren, dass ich erwachsen sein will, ist der Schritt 1. Der Schritt 2 ist, dass ich ja jetzt auch andere Menschen in meinem Umfeld habe, die ich auf dieser Reise mitnehme und im besten Fall immer mal wieder reflektiere, immer wieder in das Gespräch, in den Austausch gehe, aber dass meine Bedürfnisse dann nie in den Hintergrund treten müssen. Weil zu sehr im Außen bringt mich ja auch wiederum nicht weiter. Das ist etwas, was für mich jetzt arbeitet. Und was ich dann auch so schön finde, ist, dass wir nicht als Eltern immer nur alleine die Verantwortung dafür haben, sondern dass wir auch andere in die Pflicht nehmen können. Mhm. Und sei es Kindergarten, Schule, Partnerschaft, andere erwachsene Menschen in meinem Umfeld, man darf da auch verlangen, dass sie auch einen Anteil daran haben, dass diese Beziehungen funktionieren.
Ja.
Und das nehme ich mir jetzt ganz stark mit, wo man auch sagen muss, eben auch in der Auseinandersetzung zwischen Esme und mir hat sich da eben einiges getan. Ich glaube, wir verhandeln immer wieder unseren Status quo, unsere Strategie, unsere Themen. Da sind wir auf einer inhaltlichen Ebene, aber es schwingt halt auch immer Beziehung mit, weil wir halt Beziehungsmenschen sind am Ende des Tages.
Und das hört nie auf.
Ne? Genau. Es hört nie auf. Also danke dir vielmals für diese Folge und für diese Einblicke. Und Esme, du hast das Schlusswort.
Vielleicht ergänzend zum Wrap-up möchte ich auf jeden Fall noch einmal betonen, dass du gesagt hast, das glaube ich ist ganz, ganz wichtig, in einer Leistungsgesellschaft, in der wir leben, auch zu sagen, Hilflosigkeit gehört dazu. Man kann nicht alles wissen, man kann nicht alles vorbereiten. Die Theorie, so wie wir es ja gesagt haben, ist da, aber nicht alles funktioniert in der Realität. Und ich glaube, dass man Eltern ganz, ganz viel, und da nehme ich mich selbst dazu, Druck nehmen muss, zu sagen, es muss alles so sein, wie ich es mir vorgenommen habe, sondern die Hilflosigkeit gehört dazu und sie ist Teil der Elternschaft, weil niemand ist als perfekter Elternteil vom Himmel gefallen. Und es ist ja auch das Schöne zu wachsen und neue Reifungsprozesse, die man so vielleicht gar nicht angedacht hat, durchleben zu dürfen. Und ich denke mir auch so, was du vorher, also zuletzt angesprochen hast, was mir immer hilft, innezuhalten und die Vogelperspektive auf mein eigenes Verhalten, weil das finde ich besonders schwierig, sich dann selber aus der Vogelperspektive irgendwie zu sehen. Was mir dabei hilft, ist genau der Punkt, dass ich sage, meine Kinder haben sich nicht ausgesucht, auf die Welt zu kommen. Ich habe diese Entscheidung für meine Kinder getroffen und damit muss ich leben und sie werden es später vielleicht selber sehen. Aber sie können nichts dafür, dass sie hier sind. Wir müssen schauen, wie wir damit zurechtkommen, dass sie jetzt da sind. Auch wenn das nicht immer positiv ist, aber das ist vielleicht auch wichtig. Deswegen ist mir das auch wichtig zu erklären, warum bin ich heute grantig? Warum war ich gerade so gemein oder dass gemein da sein darf, aber dass ich mich bemühe und mich auch entschuldige bei meinen Kindern für Dinge, die vielleicht nicht okay sind.
Jetzt muss ich doch noch ganz kurz was erzählen. Mein Mann und ich haben eine imaginäre Freundin. Und jedes Mal, wenn wir an einen Punkt kommen, wo wir nicht mehr weiterkommen, dann ist die Molly schuld. Und ich glaube, dass die Molly eigentlich ein sehr liebevoller Begriff dessen ist, dass wir beide irgendwo an unsere Grenzen gestoßen sind. Und vielleicht ist das noch ein kleiner Tipp, den ich mitgebe. Molly hat in Corona-Zeiten, ist sie bei uns eingezogen und hat immer Gläser stehen lassen oder nicht aufgeräumt, den Klodeckel nicht runtergegeben. Also wir sehen hier alle Klischees abgedeckt. Vielleicht kann Molly in der Elternschaft überhaupt die Rolle unseres Gehirns übernehmen und wir nehmen damit eine liebevolle Beziehung mit unseren Schwächen ein und dass wir eben manchmal die Mollys brauchen, um auf einer Leichtigkeit zu bleiben. Das macht, glaube ich, einiges ein bisschen einfacher.
Ja, ich finde, das hört sich nach einer sehr coolen Idee an, die nehme ich mir mit. Vielen Dank.
Und danke dir, dass du dabei warst. Vielen Dank zu Hause fürs Zuhören und schaltet wieder ein, weil wir machen sicher auch Part 2 mit Tobias.
Das war's wieder mal mit Double Duty Dialogues. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie doch mit euren liebsten Mami-Freunden und PartnerInnen. Folgt uns außerdem auf Instagram unter Double Duty Dialogues.